ஹலோ, எந்த பிள்ளை இங்கே குந்திட்டாலே?
என்னுடைய மகள் பெரிய பிள்ளை ஆயிட்டா. குடும்பமாக குப்பை தண்ணி ஊத்துறக்கு எல்லோரும் வாருங்கள்.
வணக்கம், எண்ட மகள் சாமத்திய பட்டுட்டாள்.
வணக்கம் என்னென்று சொன்னால், இந்த பிள்ளை வந்து பெரிய பிள்ளையாயிட்டால் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒருக்கா இந்த குப்பை தண்ணி ஊத்துறதுக்கு வாங்கோ, அவையும் கூட்டி கொண்டு வாங்கோ. சரியோ?
Und so beginnt die Reise von tamilischen Mädchen und Teenies mit Uterus zur Pubertätszeremonie, bei uns auch bekannt als Samadhyavudu.
In dieser Folge wollen wir uns angucken, was in tamilischen Haushalten passiert, wenn jemand das erste Mal seine Tage bekommt. Welche Bräuche gibt es, wie wurde und wird es in Ilam teilweise heute noch gemacht und was steckt hinter den ganzen Ritualen und der Pubertätszeremonie?
Sprichwort:
Avadum Pennali, Alivadum Pennali.
Wenn etwas geschaffen wird, ist es durch eine Frau. Wenn etwas zerstört wird, ist es auch durch eine Frau.
Eigentlich heißt das Sprichwort Nellevei Avadum Pennali, Tiyevei Alivadum Pennali.
Also Gutes wird durch eine Frau geschaffen und Schlechtes wird durch eine Frau zerstört.
Das erste impliziert ja, dass die Frauen alles erschaffen und zerstören können. Und das zweite sagt deutlicher, dass eine Frau etwas Gutes erschaffen kann und etwas Schlechtes zerstören kann. Dadurch ist das veränderte Sprichwort negativ ausgelegt, was auch gerne von Tamilinnen im Alltag halt benutzt wird.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Achapelle.
Hier ist Mac.
Ich bin Abby und auch wieder da. Wir freuen uns sehr auf diese Folge. Es ist eins meiner Lieblingsthemen. Wir sprechen heute über die erste Periode, über das, was bekannt ist als das Frauwerden, das Erwachsenwerden. Und in vielen Kulturen wird es so oder anders auch gefeiert, zum Beispiel im Lateinamerikanischen. Da gibt es die Quinceañera für Mädchen, die 15 werden. Und im Judentum gibt es die Bat Mitzwa oder die Bar Mitzwa, auch für Jungs. Da werden jüdische Jugendliche im Sinne des Religionsgesetzes in ihre Gemeinde als Erwachsene anerkannt. Und im Tamilischen ist es eben so, da gibt es einen Zeremonientag für Jugendliche, die das erste Mal ihre Tage bekommen haben.
Um das zusammenzutragen, haben wir uns mal ein altes Video von Samadhyavudu angeguckt und eine Umfrage bei Insta unter euch gestartet.
Da haben 116 Leute von euch mitgemacht, also danke dafür. Die Ergebnisse, die gibt es dann auch auf Insta in verschiedenen Feedposts.
Ja, und wir haben uns überlegt, wie feministische Pubertätszeremonien aussehen könnten, beziehungsweise wie möchten wir mit dem ganzen Thema Periode umgehen. Wir machen das so heute. Wir erzählen erstmal, was passiert, also direkt nachdem man seine Tage bekommen hat, besprechen auch dann direkt, was diese Traditionen bedeuten. Dann gehen wir den Zeremonietag durch und erklären die Hintergründe dazu. Und zum Schluss wollen wir noch über ein paar der Traditionen oder Hintergründe der Bräuche diskutieren. Schon mal vorweg, schwer ist es bei diesem Thema, mehrere Quellen zu finden. Wir haben aber einige gefunden, aber so richtig wissenschaftlich war wirklich nicht einfach. Aber wir kennen ja Familien, wo mehrere Samadhyavudu gefeiert worden sind und wie die halt abgelaufen sind.
Das heißt, wenn ihr bemerkt, bei euch war das Ganze ganz anders oder euch fallen noch andere Erklärungen für Bräuche ein, dann schickt uns gerne eine Nachricht bei Insta oder eine Sprachmemo. Dafür haben wir ein neues Tool. Schaut dafür mal in unseren Shownotes, da ist ein Link. Ihr müsst nur draufklicken und könnt direkt eine Nachricht aufnehmen. Und ja, ihr müsst halt nur euren Vornamen oder ihr könnt euch auch einen Namen ausdenken, wenn ihr anonym bleiben wollt, und einfach drauf los aufnehmen. Bevor wir einsteigen, noch ein Anliegen. Diese Folge wird Ende November veröffentlicht. Deshalb hat Max Papa noch eine kleine Nachricht an euch.
வணக்கம், எப்படி சுகமா இருக்கிறீங்களே? என்னென்று சொன்னால், இந்த மாதம் 27ஆம் தேதி மாவீரர் நாள் வருதில்லை. அப்பதான் நினைவு கூற வேணும். ஓ, போராளிகள் ஆகி மாவீரராகி இந்த போராட்டம் எல்லாம் மௌனிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்றைக்கு வந்து எங்கட நாட்டில் மாற்றுத்திறனாளிகளா எத்தனையோ மக்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கணும். மாவீரர்களுக்கு பின்னால சென்ற மக்களையும் நினைவு கூற வேணும்.
Lohse übersetzt und ergänzt, der 27. November ist Mavirnal. An diesem Tag gedenken wir elamtamilischen Menschen, den FreiheitskämpferInnen, die im Bürgerkrieg gefallen sind, den hunderttausenden zivilen Opfern, den Verwundeten und Verwaisten. Traditionell hält man in Gedenken an diese eine Schweigeminute ab. Das möchten wir auch hier tun. Also, wenn man das erste Mal die Periode bekommt, sagt man ja Kundevecetal, Kundital, Periepulaital und Samedirpatetal. Woher kommen diese Begriffe und was heißen die, Mac?
Also Kunde bedeutet ja eigentlich Bombe übersetzt und das bedeutet einfach, es ist die Bombe jetzt geplatzt oder die Bombe wurde gelegt und die Frau oder das Mädchen muss halt verheiratet werden und für sie muss ab jetzt Geld gesammelt werden und man muss sie halt beschützen in der Gesellschaft, weil sie mehr Gefahren ausgesetzt ist, weil sie ja umworben werden kann, ohne dass sie verheiratet ist. Sie kann ja geschwängert werden und deshalb muss sie beschützt werden. Und vielleicht kennt ihr das auch. Eure Eltern haben richtig Panik geschoben, haben euch nur noch mit männlichen Leuten rausgeschickt. Das war bei unseren Müttern wahrscheinlich der Fall. Wir hatten ja zum Beispiel gar keine männlichen Geschwister, in Anführungsstrichen, bei uns. Ja.
Also Kunde ist ja erstmal was Gefährliches. Mhm. Das finde ich irgendwie weird, dass das dann damit assoziiert wird. Dann wird es ja auch Kundital genannt, also sie hat sich hingehockt.
Ja, das ist wahrscheinlich, weil man sich ja auch viel setzen muss. Man darf sich ja auch nicht bewegen, wenn man das erste Mal seine Tage
man
hat.
Man soll nicht, ne?
Man soll nicht, also nach der tamilischen Tradition soll man sich nicht bewegen. Und man muss ja in Ülem halt auf die Hocke gehen, um auf Klo zu gehen. Und dann, ja, kommt ja was raus.
Das ist irgendwie so die naheliegendste Erklärung, ja. Und dann sagt man Periepulaital.
Ja, also sie ist ein großes Kind oder großes Mädchen geworden, bedeutet das. Das ist halt, sie wird jetzt als vollwertige Frau halt in der Gesellschaft akzeptiert und dazu gezählt und deshalb wird das halt Periepulaital halt gesagt, genau.
Und Samedirpadre, davon kommt ja auch Samedirwüde.
Genau, Samedi heißt halt auf Sanskrit, eine Frau wird komplett, also sie wird irgendwie vollständig und man spricht auch davon, dass eine Frau aufblüht und in der Blütezeit ist, ne? Und dadurch, dass sie halt, ja, vollkommen ist.
Das klingt auch schon wieder logisch, okay. Also wie wir im Teaser ja gehört haben, läuft das dann ungefähr so ab. Ich blute, denke, fuck, ich sterbe, sag es meiner Mutter und dann?
Es gibt Leute, vor allem die dem hinduistischen Glauben angehören, die schreiben sich diesen Zeit und den Zeitfenster auf, wann das Mädchen oder eine Person, die ihre Periode bekommen hat, die Tage bekommen hat und dann wird astrologisch geguckt, wie ist der Tag, was sagt das über die Familie aus, weil man sagt auch, dass der Zeitpunkt, wo die Frau ihre Tage bekommt oder die Person, die ihre Tage bekommt, festlegt, was für ein Schicksal die Familie haben wird, ob das ein gutes Schicksal oder ein schlechtes Schicksal haben wird, dass es auch von den männlichen Personen das Leben bestimmen kann.
Das heißt, es liegt sehr viel Verantwortung in der Frau, ohne dass sie selber was macht.
Genau. Und besonders ist es halt auch für den Mutterbruder, also von meinem Onkel zum Beispiel. Das Schicksal hängt von meinem Tag, an dem ich meine Periode bekommen habe, halt ab. Deshalb wird der Mutterbruder auch sehr stark in die Zeremonie eingebunden, worauf wir dann später nochmal zurückkommen werden.
So, jetzt habe ich es meiner Mutter erzählt. Was passiert dann?
Dann ruft man halt Leute an, vielleicht kennen das einige von euch, man nennt es Kupetani, also Dreckwasser muss über einen getäufelt werden und genau, und da müssen halt ungerade Personen dabei sein.
Also eine ungerade Zahl an Personen.
Genau. Also 5 bis 7 Frauen ist so traditionell gesehen.
Ich weiß, dass bei mir zum Beispiel auch Männer dabei waren.
Genau, das ist etwas, was sehr in Anführungsstrichen modern ist, also etwas, was sich im Laufe der Zeit halt verändert hat. Das war früher halt nicht so. Da durften halt nur Frauen, weil man halt auch am Anfang ja nicht besucht werden darf und man auch keine anderen Männer eigentlich sehen darf und man vor der Gesellschaft ja auch geschützt werden muss.
So, und die bringen dann Stuff von draußen mit.
Genau, also eigentlich ist das, also nimmt man eine Art von Gras mit, das heißt Ayrhambulle auf Tamil, das ist nochmal eine andere Art von Gras als das, was wir jetzt hier kennen. Und hier macht man das halt mit Laubblättern und das steht halt für Dreck. Weil man halt dreckig ist, muss man halt im Dreckwasser baden und wird dann quasi gesäubert.
Mhm.
Und das ist halt auch das erste Bad, was das Mädchen dann nehmen darf. Also du darfst dich davor halt quasi nicht säubern, bis halt diese Leute da sind und dich gebadet haben. Und nach dem Bad bekommt man dann auch saubere Klamotten. Und genau, wie ich vorher schon gesagt habe, darf dich halt niemand sehen. Man wird in einem geschlossenen Raum geführt. Es ist auch eigentlich traditionell so und auch in Ilam und in Südindien wird es manchmal immer noch praktiziert, dass man in ein separates Haus gesetzt wird, was aus Palmblättern dann gebaut ist. Also es ist kein richtiges Haus, eher so
eine Hütte.
So ein Zelt.
Ja.
Genau, so kann man sich wie ein Zelt halt vorstellen, nur aus Palmblättern. Wichtig ist halt auch, dass in den ersten 30 Tagen die Person, die ihre Periode bekommen hat, nicht von der Gesellschaft gesehen wird. Es dürfen nur bestimmte Leute sie besuchen, also Mutter, Tante, Cousinen und auch manchmal Freundinnen. Es kommt darauf an, wie eng man mit den Freundinnen ist und weiblich gelesene Personen. Hier auch nochmal, man darf traditionell auch nicht in die Küche, keine Tempelbesuche und man darf auch keine an keinen Festlichkeiten teilnehmen. Und diese Regelung gilt auch dann, wenn man jedes Mal eigentlich die Tage bekommt, was aber im Laufe der Zeit quasi aufgehoben wurde. Das mit dem Tempelbesuch ist immer noch sehr streng.
Ja, und Feierlichkeiten-Teilnahme ja auch, außer also du sagst halt nichts.
Genau, aber du darfst es ja besuchen, nur darfst du nicht die Traditionen oder Rituale ausführen.
Genau.
Aber an sich darfst du ja anwesend sein. Aber früher war das so, du darfst noch nicht mal anwesend sein, also
okay,
in dem Raum, weil das was Religiöses ist.
Und Unreines.
Unreines,
damit,
genau.
Ja.
Und das mit der Küche wurde auch halt aufgehoben.
Ja gut, wäre ja auch schwierig, ne?
Genau, und wegen der Schulpflicht ist das ja hier dann, also in Deutschland ist das ja dann so, dass man nur 7 Tage halt nicht zur Schule geht oder irgendwelche anderen Sachen nicht besucht, wo man halt angemeldet ist oder keine Ahnung. Also 7 Tage einfach nur zu Hause. Und ich habe sogar einen Attest von meinem Arzt bekommen, weil er sich in der tamischen Kultur sich auskannte und wusste, dass es Tradition ist.
Und dann hat er dich eine Woche krank geschrieben.
Dann hat er mich eine Woche krank geschrieben.
Also ich glaube, bei mir war das an einem Wochenende und ich bin dann nach 3 Tagen gegangen. Das ist ja auch wieder diese ungerade Zahl.
Mhm.
Und an dem Montag musste ich dann vor der Schule aber mit so Manjelpal-Tani duschen, also Kurkuma-Milchmischung.
Mhm.
Ich denke mal, man macht das in Sri Lanka dann auch so richtig volle Dusche. Bei mir war das aber so, meine Mama hat mir so eine Schale gegeben, wo einfach halt Kurkuma und Milch war und dann sollte ich duschen und das dann so über meinen Kopf machen, auf die Haare machen, über meinen Kopf schütten und dann nochmal abduschen.
Mhm.
Und dann durfte ich zur Schule.
Ja. Und hast du auch ein Metallstück in die Hand gedrückt bekommen?
Nee. Dafür müsstet ihr euch mal eins unserer Insta-Lives anhören. Da erzähle ich eine sehr witzige Schlüsselstory. Ich hatte eine Klassenfahrt, bevor meine Tamatiewude war. Und da sollte ich die ganze Zeit mit Schlüsselbund um den Hals und unterm Kopfkissen, weil gerade im Wald können mich ja sonst böse Geister besessen und der Schlüssel hält die weg. Stimmt, und wir haben auch bei unserem Live-Podcast darüber gesprochen, dass, ne, ich habe die Vermutung, dass das irgendwie so Eisen hält die Geister weg oder irgendwie sowas zu tun hat.
Eigentlich, wenn du darüber logisch nachdenkst, man verliert ja sehr viel Blut, wenn man seine Periode hat und Eisen, man hat ja auch einen Eisenmangel und wahrscheinlich hat das eher was damit zu tun, dass man dann Eisen in der Hand halten soll. Ich weiß jetzt nicht, was das bringen soll.
Vielleicht haben die früher geglaubt, dass man Eisen halt auch so aufnimmt, wenn man es halt nah am Körper trägt.
Genau.
Oder so.
Ja. Und deshalb hat man das in die Hand genommen und dann hat sich das zu etwas ganz anderem weiterentwickelt.
Ja. Ja, also es gibt auf jeden Fall viele witzige Bräuche, unter anderem auch krasse Essensrestriktionen. Also du musst wirklich die bittersten, weirdesten Sachen essen und im Nachhinein würde ich aber sagen, ich schwöre darauf, dass das der Grund ist, warum ich jahrelang schmerzfreie Perioden hatte. Warum muss man denn so komische Sachen essen?
Also es wird daran geglaubt, dass ein Mädchen während sie ihre Tage bekommt, aufgewärmt oder erhitzt ist, vom Körpergefühl her, also von der Temperatur her. Und um die Körpertemperatur runterzukühlen oder um gekühlt zu werden, muss man halt bestimmte Sachen nehmen. Und die Essensvorschriften sollen auch dabei helfen, von Schmerzen, also von Periodenschmerzen sich zu befreien und auch Wunden. Also man hat daran geglaubt oder man glaubt immer noch daran, dass Periode bestimmte Wunden hervorbringt und diese Wunden sollen dadurch auch geheilt werden. Und ja, und das soll einfach, diese Essensvorschriften sollen eigentlich körperliche Vorgänge halt ausgleichen. Und eigentlich soll man das auch jeden Monat machen, aber das macht man halt nicht, weil das sehr aufwendig ist auch. Und es soll auch für Hormonausgleich sorgen. Deshalb soll man auch zum Beispiel kein Fleisch essen, sondern eher Fisch. Man darf nur eine bestimmte Gewürzmischung essen, das heißt Sereketul. Das ist nicht so scharf, aber das hat bestimmt, also das hat zum Beispiel sehr viel Kurkuma und sehr viel Koriander, was auch sehr den Heilungsprozess anregen soll. Man soll rohe Eier essen, damit die Fruchtbarkeit auch gefördert wird. Also es wird auch daran geglaubt, wenn du regelmäßig solche Lebensmittel zu dir nimmst, dann wird daran geglaubt, dass deine Schwangerschaft auch einfacher wird. Und man soll halt nicht so viel blähende Lebensmittel essen, deshalb auch, zum Beispiel durfte ich kein Basmati-Reis essen, sondern musste ein rotes Reis essen.
Sagst du Basmati?
Das war jetzt aus meiner deutschen...
Das heißt Basmati!
Ich wiederhole es nochmal. Also deshalb habe ich auch kein Basmati-Reis gegessen, sondern habe zum Beispiel rotes Reis bekommen,
ja,
also etwas dunkleres.
Red Raw, das ist nicht Kutterussi, sondern das ist das, womit man auch Pongel macht, ne?
Genau,
ja.
Genau. Sivetta
Pacheresi. Pacheresi, ja.
Genau.
Genau. Red Sivet, Raw Rice,
genau,
im
das heißt
Asia-Shop. Sivetta
Pacheresi. Und man soll auch kein scharfes Essen essen, weil das ja den Körper dann erhitzen würde. Und man soll zum Beispiel auch Kurkuma sich schmieren. Also Manjel Pusra kommt halt daher, dass man den Körper halt abkühlen lassen soll.
Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich weiß immer noch, das Schlimmste, was ich essen musste, waren frisch gepresster Auberginensaft, pur. Abartig. Und dann diese Gewürzbällchen. Ich weiß nicht, ob das Saraketul ist oder was anderes war, aber ich weiß noch, dass diese Gewürzbällchen, da war auf jeden Fall so Fenchel, Kümmel, sowas drin, Boxhornklee war da drin und die waren viel zu groß und man sollte das nicht kauen, sondern komplett runterschlucken. Mhm. Und dann hat meine Mama mir wirklich einen Löffel Zucker gegeben, den ich hinten auf die Zunge drauf machen soll, damit ich das besser runterkriege vom Geschmack. Aber es war einfach zu groß. Es ist der Horror. Weiß ich jetzt noch, wie wir da sitzen und ich versuche, das da irgendwie reinzukriegen.
Also ich habe meine Mama gefragt, das wird tatsächlich frisch im Mörser gemörsert.
Und dann so zu so einer
genau,
Kugel
kein,
mit bisschen Wasser
genau,
und so. Ja.
Aber das ist kein Zerke, also das ist nicht vom Zerke-Tool.
Dann
das
ist es
was
anderes.
Ja.
Ja,
genau.
Also das beides sind auf jeden Fall die schlimmsten Sachen, die ich essen musste. Und ich habe bis dahin nicht viel Sesamöl den Geschmack gekannt. Und dann auf einmal sind wir komplett auf Sesamöl gewechselt.
Also Nellene, ja.
Genau, ich durfte nur noch alles mit Nellene essen. Und das war auch eine Umstellung, aber mittlerweile finde ich es okay. Ich finde, das riecht ein bisschen komisch, immer noch, aber es schmeckt eigentlich lecker.
Ja.
Was war denn das Schlimmste, was du essen musstest?
Okay, ich weiß, ich bin sehr komisch, aber ich mochte eigentlich ziemlich alles. Vor allem das mit Zerakgeduld, das Essen, das habe ich sehr geliebt. Das mag ich immer noch sehr, sehr gerne zu essen. Vor allem Fisch, ich weiß, ich bin
ja,
auch…
Ja, okay, dann bist du wirklich… Blah, nee.
Ich liebe auch Fischcurry, also Fischcurry kann ich so… Oh mein Gott, ich liebe Fischcurry. Nee. Ich weiß, dass viele tamilische Freunde von mir das nicht mögen, aber ich liebe es einfach. Ich mag bis heute tatsächlich kein Sesamöl. Also ich mag auch nicht, wenn etwas in Sesamöl oder in Kokosnussöl angebraten wird. Kokosnussöl, oh mein Gott, sobald irgendwas in Öl, in Kokosnussöl angebraten ist, denke ich mir so, boah, bitte. Also meine Tante hat extra für mich ohne Kokosnussöl gekocht.
Aber so Auberginensaft hast du auch nicht getrunken, ne?
Doch, habe ich.
Hast du rohe Eier gegessen?
Ja.
Rohe Eier hat meine Mama gesagt.
Rohe Eier in Kopi, hast du das gegessen?
Ich trinke keinen Kaffee, ekelhaft.
Doch, das war Kopi und Ei habe ich auch gegessen, in Zusammenhang.
Bah, nein, meine Eltern würden mir nie freiwillig Kaffee geben. Also die hätten mir das eh nicht gegeben.
Hast du Alkohol getrunken?
Nein.
Das kriegen auch einige. Alkohol. Was? Ja, weil das, also weil die gesagt haben, ja, das hilft dir bei deinen Schmerzen, aber das macht dich einfach nur besoffen und betäublich, ja. Also es gibt auch Leute, die Rum bekommen haben tatsächlich.
Bah!
Ja.
Ew.
Ja.
Stell dir vor, da musst du so mit 11 oder 13, sollst du da rumtrinken?
Ja, und immer so ein Shot dann, ey, damals schon geschottet.
Du?
Ehrlich? Nein, aber andere Leute.
Also tendenziell eher Leute, wo die Eltern dann auch trinken, oder?
Nee, es waren auch Leute, die wo die,
wo
nicht,
die Eltern nicht. Crazy.
Aber auch so regelmäßig, ne? Das war jetzt nicht nur einmal die Woche,
ja,
sondern.
Ja, damit du jeden Tag halt deine Schmerzen. Bah, nein, Mann. Dafür gibt's doch Ibu und so. Ew, nee. Da. Bäh. Bäh. Das hört nicht auf. Okay, also, damit wir weiter im Text kommen. Und während du diese Periodendiät ja quasi hast, fängt ja der große Spaß an, ne? Dann wird diese Pubertätszeremonie geplant, for the actual Samithir würde, das heißt dann auch Pupunide Niratvula, also wortwörtlich Blumenduschfeier. Und Familie aus aller Welt fliegt ein, eine Halle wird gemietet, Saris und Klamotten werden geshoppt für hunderte, tausende Euros und insgesamt gehen dann auch mehrere tausend Euro für diese ganze Chose drauf. Das machen jetzt nicht alle so krass, also es gibt auch Leute, die machen das im kleinen Rahmen, zu Hause, intime Zeremonie. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die, die das eben nicht so klein gemacht haben, für die war das schon so ein, ja, yeah, ich zeige euch jetzt, was ich alles hab und kann und für mein Kind auffahren kann. Keine Kosten und Mühen werden gespart. Ich fahre hier so krass auf, wie es geht. Helikopter, Nebel, Maschinen, Tanzshows, Feuerwerk und keine Ahnung was. Und wir können das eigentlich auch ganz gut so beurteilen, weil, also auf wie vielen Samithi-Bude waren wir denn schon so als Kinder, Jugendliche?
War so locker jedes Jahr zwei oder ein, also auf jeden Fall, mindestens zwei auf jeden Fall. Und in unserem Jahrgang gab es ja auch super viele, also nach und vor uns gab es ja auch super viele Personen, die Samithi-Bude halt einfach ja gefeiert haben. Und die haben ja dann auch nacheinander irgendwann alle angefangen zu heiraten. Also man kann das so periodenweise festlegen, erst gab es Samithi-Bude-Welle und dann gab es so eine Hochzeitswelle.
Ja, stimmt.
Ja, also wir kennen, haben auf jeden Fall einige Zeremonien mitbekommen. Obwohl, ich weiß nicht, ob wir aktiv geachtet haben, aber
doch,
ja,
doch. Also ich habe schon, ich habe auch früher gefragt, was das ist, aber meine Eltern haben mir das nicht alles erklärt.
Dafür sind
so
wir da.
Und dann kam nämlich die Scheiße, deswegen machen wir so eine Folge. Ich war damals mit so zwei Mädels befreundet und die eine hat mir erzählt, da war ich glaube ich 8, hat die mir erzählt, als ihre Schwester ihre Tage bekommen hat, sind ihre Brüste aufgeplatzt und sie hat geblutet und das hat wehgetan und sie musste im Zimmer eingesperrt werden und ich dachte, scheiße, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will nicht, dass meine Brüste aufplatzen. Ja, und dann hatte ich irgendwann Sexualkunde in der Schule und wusste, dass das nicht passiert.
Das haben auch, also wir haben ja auch in der Insta-Umfrage gefragt, wie viele Leute darüber Bescheid wüssten, was überhaupt passiert, wenn man seine Tage bekommt und da haben alle nur geschrieben, ja, also nur das, was ich in Sexualkunde gelernt habe und sonst halt nichts.
Oder
und
gar nichts.
Oder gar nichts, weil es gab
ja
auch,
wenn man zu jung ist.
Ja, oder weil man auch gar nicht, es gibt ja auch LehrerInnen, die Sexualkunde gar nicht durchgenommen haben.
Crazy. Es ist der Tag der Pubertätszeremonie. Du trägst eine Mulpa, was das hatte, also einen langen Seidenrock und ein Oberteil oder vielleicht auch ein Panjabi, auch als Salwar oder Salwar Kameez bekannt. Du hältst zwei zusammengerollte grüne Mangoblätter in der Hand und hast ein weißes Tuch über die Haare bekommen. Begleitet wird die Zeremonie von deinem Mama und deiner Mami. Das ist entweder Brüder oder Bruderfiguren deiner Mutter plus Ehefrau oder Schwester bzw. Schwesterfigur deines Vaters plus Ehefrau.
So wie wir in der Hochzeitsfolge zum Beispiel erfahren haben, werden ja die Mädchen, die die Zeremonie feiern, dem Sohn des Mutterbruders versprochen. Also ich werde zum Beispiel meinem Cousin, also von meinem Onkel, dem Sohn versprochen.
Mütterlicherseits, genau.
Und deshalb wird auch mein Onkel quasi mit in die Zeremonie eingebunden. Und früher war es auch der Anlass, um bekannt zu geben, dass bald eine Hochzeit der Kreuzcousinen ansteht. Also, dass ich zum Beispiel meinen Cousin heiraten werde. Entweder direkt danach oder in ein paar Jahren.
Genau. Ja, und Mama und Mami, die begleiten dich und setzen dich dann auf den Boden hinter ein Kumbam. Das besteht aus einem Gefäß, das die Form so einer Urne oder dicken Vase hat und ist Gold. Und darin sind Mangoblätter mit einer Kokosnuss in der Mitte. Rechts und links neben dem Kumbam sind zwei Kuttewlacke. Das sind so zwei hohe, ganz schön geformte Öllämpchen, wo so ein Docht dran ist und dann halt einfach direkt Öl drauf und dass dann dieser Docht einfach brennt. Und vor deinem Schoß steht ein tiefer Silberteller. Darin sind Milch, Kurkuma und Grashalme. Dann wird eine Kokosnuss getrennt mit einem Beil oder einer Axt. Ist auch ganz normal, dass so ein tamilischer Haushalt das hat.
Genau, das mit dem Milch und Grashalm und Kurkuma, das macht man halt einfach, das gehört einfach im Hinduismus einfach dazu, dass man ja gereinigt wird. Also dass, wenn ihr irgendwie so hinduistische Traditionen euch anguckt, dann ist es auch so, dass die Gottheiten in Milch und in Kurkuma-Wasser gebadet werden. Deshalb wird das halt gemacht. Und wieso die Kokosnuss getrennt wird, also im Hinduistischen ist das halt auf jeden Fall so, dass der Gott Ganesha dafür angebetet wird und die Kokosnuss soll symbolisieren, dass man eine Opfergabe an Ganesha macht. Und wenn die Kokosnuss halt gut innen drin ist, also wenn sie nicht innen drin verschimmelt ist, dann bedeutet das, dass die Zeremonie halt auch einfach gut verlaufen wird. Das soll auch ein Zeichen von Gott quasi sein.
So, der Reihe nach kommen dann 5 oder 7 verheiratete Leute, die auch Kinder haben, meistens Ehepartner und eine zusätzliche Person aus dem engen Familien- und oder Freundeskreis, von links auf dich zu, tunken ihre Hände vor dir in diese Milch-Gras-Mischung und tun das so auf deinen Kopf und machen so tup, tup, tup dreimal und gehen dann rechts wieder rum.
Angefangen wird mit dem Mutterbruder und mit der Ehepartnerin. Und dann kommen halt zuletzt die Eltern und dazwischen halt die anderen Leute. Und früher waren es tatsächlich nur Frauen und jetzt mit der Zeit sind es halt auch Männer geworden.
Die Milch läuft dir dann meistens die ganze Zeit ins Auge und brennt wie Hölle. Du musst aber schön weiter in die Kamera lächeln. Daher siehst du dann auf dem Video und auf den Fotos auch aus, als hättest du gerade in eine Zitrone gebissen. Aber was soll's.
Ja, du hast es wahrscheinlich bei meinem Summit-Video gesehen. Es war halt auch super anstrengend. Man sieht halt nichts. Man weiß auch teilweise gar nicht, wer jetzt als nächstes kommt. Man ist auch gar nicht so darauf vorbereitet. Und du kriegst halt von rechts und links immer wieder so Anweisungen, was du machen sollst, ob du jetzt richtig im Schneidersitz sitzt, dass du das wegmachen sollst, dass du das machen sollst, dies machen soll. Andere Leute kriegen Anweisungen, also es ist super stressig auch. Und bei mir war das ja jetzt bei mir zu Hause, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man das irgendwie in einem Airbnb oder so macht, dass es nochmal viel stressiger ist, weil es ja eine unbekannte Umgebung nochmal ist.
Und ich erinnere mich gerade auch daran, du kriegst ja auch so einen schmierigen, milchigen Film auf die Augen, wenn dann so Milch darin. Das heißt, du siehst wirklich nichts. Plus, ich war damals schon Brillenträger mit, also so, dass ich halt nichts sehe und ich habe den ganzen Tag keine Brille getragen. Das heißt, ich habe eh schon nichts gesehen, also Vollkatastrophe. Ich weiß auch noch, dass ich in meinem Video, also in deinem Video, du strengst dich richtig an und guckst so, du versuchst gerade auszugucken und zu lachen. Du zuckst aber dabei, weil dir die ganze Zeit kalt ist, glaube ich. Und dann wird dir halt auch so die Milch mit dem Küchenpapier irgendwie aus dem Gesicht gewischt und du grinst auch noch und so. Und ich weiß, dass ich damals einfach nur total angewidert war und einfach nur so.
Ja, also ich habe auch nichts verstanden und wie ich gesagt habe, es war auch für mich anstrengend, aber ich habe einfach alles mitgemacht, weil ich mich auch irgendwie sehr, sehr darüber gefreut habe, dass so viele Menschen, die mir wichtig sind, für mich extra gekommen sind. Und alles andere war mir halt eigentlich egal.
Das ist sehr schön. Nach dem Beträufeln mit Milch kriegst du das weiße Tuch wieder auf den Kopf. Die wird beim Aufstehen geholfen von Mama und Mami und du wirst ins Badezimmer gebracht. Da ist die Badewanne, in die du rein musst. Ich war auch mal auf einem Samet-Devote, wo das Mädchen in den Garten in ein Planschbecken gesetzt wurde. Das war auch süß. Die Wanne ist gefüllt mit Wasser, mit Manjel, also Kurkuma und Blumen und Blüten und Grashalm. Dieselben Leute, die vorhin schon mit Milch und Gras dich beträufelt haben, nehmen jetzt Wasser mit so einer Schüssel und schütten das über deinen Kopf und zwar dreimal. Mama und Mami zuerst und zum Schluss die Eltern. Hier haben wir also das erste Mal auch die wortwörtliche Umsetzung von Pupunida Niradula, also Blumenduschfeier.
Genau, nochmal Mama und Mami ist halt nochmal Mutter, Bruder, also ne, Onkel und Tante. Nur damit ihr Bescheid wisst.
Währenddessen nimmt jemand das Kumbum von vorher. Da ist noch Wasser drin und die Mangoblätter, die werden dann so zu einem kleinen Träufler geformt und einer im Haus reinigt dann quasi das ganze Haus damit. Der läuft also mit diesem Kumbum in alle Ecken des Hauses und träufelt das dann so gegen die Decke mit den Mangoblättern. Weißt du denn noch, wie du dich bei deinem Tandivakra, also bei diesem Blumendusch Ding gefühlt hast?
Ich glaube, ich war befreit, dass diese Milch, dieser Milchfilm von meinen Augen befreit wurde. Und bei mir war es ja sehr entspannt, weil es bei mir zu Hause war. Und es war aber trotzdem komisch, dass männliche Personen, während man in der Badewanne sitzt, so dich geduscht haben.
Einfach mit im Raum sind.
Weil das habe ich schon, also bevor ich schon meine Tage bekommen habe, hat mein Papa mich schon nicht mehr geduscht. Das macht man ja irgendwann halt nicht mehr.
Mit 8 oder so hört das ja schon auf.
Genau, weil du ja dann schon anfängst irgendwie, ne, so ein Schamgefühl zu entwickeln und dann willst du das alles nicht. Dann gehst du ja auch alleine duschen, komm ja noch nicht bei deiner Mutter so mit rein. Und deshalb war das schon, ich war zwar angezogen, aber es war schon komisch.
Ich finde es absolut widerlich, mit Klamotten einfach im Wasser zu sein. Ich hatte die ganze Zeit die Augen zusammengekniffen, den Kopf runter, dann kommen die Haare ins Gesicht und es ist einfach, und bei mir war auch noch so halt ein Kamerateam so richtig da mit so jetzt gibt es ja Softboxen, wo die Lampen nicht so grell sind. Das gab es damals noch nicht oder das hatten damals nicht alle. Das heißt, ich hatte so richtig fett Scheinwerfer in die Fresse und habe einfach nichts gesehen und oh, einfach bäh. Was ich aber ultra süß bei dir fand, dein Vater hat das zum Schluss gemacht und der hat dann sowas gemacht, das sagt man bei Kindern immer, also der hat Schüssel genommen, das Wasser über deinen Kopf gekippt und dann hat er gesagt, jom, 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 waller, 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 jom, 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 waller, waller, waller. Das ist so süß. Das, genau, und man macht das so beim Duschen zum Schluss einmal und dann heißt es so, ich weiß nicht, was jom, jom, jom heißen soll, aber waller ist halt wachsen und dann so, als würdest du deine Pflanze gießen und die soll dann wachsen. Das ist so süß.
Ja. Ich erinnere mich nicht mehr daran, aber gut, dass du mich nochmal daran erinnerst.
Es war sehr süß. Jetzt kommt bei vielen der Ayer, also der Priester, und macht so Rituale, die wir alle nur so halb verstehen oder auch gar nicht. Und diesen Teil machen aber nicht alle. Vor allem, wenn Nicht-Hindus zum Beispiel Samet Devote feiern oder die Familien das nicht als wichtig empfinden. Wie kommt das denn, dass man das nicht als wichtig empfindet?
Also mein Papa hat zum Beispiel gesagt, dass es ein neumodischer Kram ist und dass es Geldmacherei ist und deshalb gab es das bei uns nicht, aber viele finden das halt wichtig, dass ihre Kinder gesegnet und bereinigt werden und die glauben halt daran, dass es ein Ayer, also ein Priester halt am besten kann und ja, es gibt auch Ayer, die das nicht machen, die bestimmte Rituale nicht durchführen, weil sie das als unrein sehen. Genau. Es gibt auch zum Beispiel Priester, die ja keine Beerdigung zum Beispiel begleiten, also weil das auch was Unreines ist und genauso ist das auch bei Samet Devote.
Spätestens nach Ayer wird die junge Frau, ne, wirst du dann fertig gemacht, du darfst das erste Mal ein Sari tragen, du kriegst viel Schmuck und lang geflochtene Haare mit ganz vielen Blumen da drin, das wiegt dann so 5 Kilo und man muss schon sagen, das sieht echt schön aus, eigentlich wie eine Braut dann. Und weil man da am besten und am frischesten aussieht, gibt es dann noch ein kleines bzw. ein großes Solo-Fotoshooting und dann schon mal die ersten Fotos mit der Familie und mit den Geschwistern und dann gehst du das erste Mal, seit du deine Tage bekommen hast, beten. Dabei zündest du auch so eine Wulakke an, das ist eine Messingöllampe und anschließend lässt du dich von deinen Eltern segnen. Dafür gehst du auf die Knie und küsst quasi deren Füße, das nennt sich Asirvadam und wird halt diese Art der Segnung genannt.
Ich merke gerade, wenn du halt beten gehst, dann bedeutet das, dass du schon gereinigt bist, sonst darfst du ja gar nicht Samir betreten.
Ja.
Das heißt, nachdem du gebadet bist und fertig gemacht bist, bist du dann schon gereinigt quasi, rituell gereinigt auf jeden Fall.
Und warum holt man sich noch den Segen von den Eltern?
Ja, weil deine Eltern sind ja im Tamischen sind ja die wichtigsten Bezugspersonen so. Und deshalb, die sollen dir halt Segen wünschen. Und das ist ja, damit beginnt ja, also mit der Feier wirst du ja in die weite Welt quasi nochmal Stimmt. geschickt. Ja. Und bevor du in die weite Welt gehst, wünschen die dir viel Glück und Segen quasi.
Okay. Viel Glück und viel Segen auf Wege. Ja, danach bekommst du erstmal einen Schleier über. Das ist am meisten so ein goldener Spitzenstoff. Und in die Hand kriegst du nochmal ein Kumbam. Oder ja, was heißt eigentlich das erste Mal ein Kumbam? Nochmal so ein Gefäß mit Wasser, Mangoblättern und Kokosnüssen drauf. Eine Kokosnuss drauf. Mhm. Dein Mama und deine Mami begleiten dich zur Manavare. Das hatten wir auch schon in der Hochzeitsfolge. Das ist so eine Art Altar, die aber quasi hinter dir ist. Und ist so ein bisschen wie so ein Torbogen mit ganz vielen Blumen geschmückt und so. Und warum der Schleier jetzt?
Ja, also bevor bestimmte Rituale ausgeführt werden wurden, dürfen dich Leute halt nicht sehen. Und deshalb wird ein Tuch drüber gelegt. Das ist einfach, um dich vor bösen Augen zum Beispiel zu beschützen. Weil das, die Rituale, die danach folgen, schützen dich erst vor bösen Augen zum Beispiel. Nein. Oder Seelen oder schlechten oben und ja.
Und in der Regel ist das ja jetzt auch der Teil, wo der enge Familienkreis verlassen wird und man der Gesellschaft präsentiert wird. Wer für diese anschließenden Rituale einen Saal gemietet hat, der wechselt jetzt von zu Hause in Schleier in den Saal. Und hier warten auf dich eine ungerade Zahl an jungen Mädchen mit jeweils einem Silberteller voller Blüten, eine ungerade Zahl an jungen, unverheirateten Frauen mit brennenden Kuttoblacke, das sind diese länglichen oder auch kleineren Öllämpchen, und eine ungerade Zahl an verheirateten Frauen, die idealerweise schon Kinder haben, und die Frauen stehen mit silbernen Blechen, auf denen verschiedenen Sachen drauf sind. Und du stehst hinter den Mädchen mit den Blumen, alle in Zweierreihen, und du bist dann quasi alleine, und dahinter sind dann die jungen, unverheirateten Frauen und dahinter die verheirateten Frauen.
Ja, das macht man, um zu symbolisieren, dass das Mädchen unterschiedliche Lebensphasen durchlaufen wird oder durchlaufen ist. Also erst ist sie ein junges Mädchen, dann kommt sie in die Pubertät, dann ist sie verheiratet und dann eventuell Mama. Und die Segnung von allen Altersgruppen ist dabei einfach wichtig.
Langsam laufen die kleinen Mädchen dann in Zweierreihen zur Manavare. Danach kommst du mit Mama und Mami reingelaufen. Deine Mami hält ein zylinderförmiges Gefäß mit Nelle, eine Art Vollkornreis. Eine runde Klinge mit einer aufgesteckten Limette ist noch da drauf in den Händen. Das nennt sich Nreinali. Und ihr stellt euch in die Mitte zwischen die Kinder. Und die Kinder tun ihre Blumenteller dann irgendwann auf den Boden.
Dieses Nirenali wird halt gemacht, da ist ja Vollkornreis drin. Reis ist das wichtigste Nahrungsmittel für Tamilinnen und so wichtig wie der Reis für das Überleben ist, so wichtig ist auch die Fortpflanzung und deshalb trägt man auch dieses Nirenali mit diesem Vollkorn, weil das symbolisieren soll, dass die Frau jetzt bereit ist, sich fortzupflanzen.
Auf dem Boden ist ein Kolam mit Kumbam. Ein Kolam ist ein Reismehlgemälde, eine Art Mandala. Und die Kinder, die die Blütenteller in der Hand haben, tun diese Teller dann um diese Kohlen rum und verlassen dann die Manavare. Dann kommen die jungen Frauen mit Kuttoblacke. Kuttoblacke kommen auch auf das Kolam. Und danach kommen die verheirateten Frauen mit ihren Tellern und stellen die auch auf den Boden. Auf diesen Tellern sind drauf das klingt jetzt ein bisschen wie ein Menü. Puttetürmchen mit Kokosraspeldecke, ein tamilisches Gericht. Kali, eine Art Reismehlporridge, Reis und Curry oder Pongal. Drei Kokosnüsse, ein Früchteteller. Pake und Vettele, so eine Art Nuss in Scheiben geschnitten. Und Vettele ist Betelblätter. Dann Palaharam, das sind süße Snacks. Dann ein Blumenteller. Und ein weiterer Teller mit Sandanam, Kungamam und Tirunuru. Sandanam ist im Prinzip Mandel mit ein bisschen Wasser, was man so auf die Stirn und auch Göttern auf die Stirn und so macht.
Mandel ist Kurkuma.
Genau. Und Kungamam ist dieses dunkelrote Pulver, was ihr oft am Scheitel von verheirateten Frauen seht. Und Tirunuru ist das graue, diese graue Asche, die man auch im Tempel bekommt oder nach dem Beten auf die Stirn vor allem. Und dann gibt es noch einen Teller mit Palrotti und Wirpele, also eine Art Milchpfannkuchen-Cracker und Nebenbaumblätter. Und ein Teller mit drei Bananenkerzen. So, und dann muss damit was passieren. Das nennt man Alatre mit jedem dieser Teller. Und da sehe ich immer Streit oder habe ich immer Streit gesehen, weil die verheirateten Frauen, kloppen sich dann meistens darum, wie das jetzt richtig gemacht wird, das Alatre. Wie geht's denn richtig?
Es sind ja immer kreisende Bewegungen, deshalb heißt das auch Alatre. Und das wird mit dem Teller halt gemacht und das muss im Uhrzeigersinn gemacht. Und ich glaube, die Frauen wissen meistens nicht, wenn die da vorne stehen, was der
Uhrzeigersinn ist.
Ja, aber das haben wir ja alle auch. Und ich weiß nicht, aber im Tamischen sagt man ja sehr selten links oder rechts. Ich weiß nicht, man sagt ja immer Ange, Inge, also dort und hier. Man sagt
sagt man das nicht.
Sehr selten. Man sagt das tatsächlich sehr selten und deshalb haben auch viele tamilische Menschen wahrscheinlich eine Rechts-Links-Schwäche. Eigentlich muss man diese kreisende Bewegung in eine Form von einem O machen, im Tamilischen das O, nicht das deutsche O. Es ist sehr geschwungen, das O.
Ja,
wenn
das sind
man
im Prinzip, sind es drei Kreise. Es fängt mit einem kleinen Kreischen an. Daraus bewegt sich ein großer Kreis, wo nochmal so ein Kringel ist, der wahrscheinlich übersprungen wird, und endet dann wieder unten in einem kleinen Kreis. Und dadurch entstehen diese drei Kreise. Das sieht man auch, wenn ihr zum Beispiel Tempelzeremonien oder so seht und ein Priester, also ein Eier, so eine Öllampe im Kreis bewegt. Das kommt, und der sagt dabei ja dann auch immer und so.
Genau, deshalb holt er das auch so weit raus, um das O halt besser zu zeichnen. Und das kommt halt von dem Om aus dem Shivaismus. Das sagt man immer, wenn man betet oder wenn man irgendwie meditiert, dann macht man immer dieses Om.
Ja, und daraus sind eben heutzutage drei Kreise geworden. Das erste Blech ist das, was deine Mami in der Hand hält, also das Nirenali. Mhm. Und wenn das gealatre wurde,
wenn es
gekreist wurde, ich versuche das gerade richtig in das, man kann es ja gar nicht in Verb fassen, weil wir gar keine, im Prinzip ist Alatre ja auch eine Form der Segnung, oder?
Ja.
Des Aufweckens und der Segnung oder so, muss das nochmal so kurz über deinen Kopf nach hinter dich weg und dann darf der Schleier abgezogen werden und du tauschst dein Kumbem in der Hand mit diesem Nelle, Limetten, Zylinder und musst das dann festhalten. Dann kommen die anderen Bleche und bei Palrotti und Wirble, das war dieser Milchpfannkuchencracker und Nebenbaumblätter, Da wirst du mit den Blättern einmal so von Kopf bis Fuß abgetastet und musst dann da reinbeißen. Und die Palrottis, die werden so zercrunched mit den Händen und in alle vier Ecken des Zimmers geworfen.
Das mit Wirble, das kennen vielleicht einige von euch, also die Leute, die irgendwie mal tamische Filme gesehen haben, dass wenn Leute irgendwie als besessen dargestellt werden, dann werden diese besessenen Personen mit diesen Nebenblättern halt geschlagen. Und das soll halt die böse Seele, die dich befallen hat, austreiben. Bei Samadhi-Vidu oder bei der Pubertätszeremonie macht man das halt als Vorkehrung, damit halt nichts passiert. Und das mit Palrotti, also dieses Cracker-Ding, das macht man halt gegen das böse Auge, weil das Palrotti wird ja frittiert und das macht ja so Crunch-Geräusche. Das soll dich daran hindern, dass du halt schlechte Sachen hörst, auch als Person, die da vorne steht. Das ist so wie bei der Hochzeitszeremonie mit den
Genau, wenn alle ganz viel Krach gemacht wird, während die Tali um deinen Hals gemacht wird. Ah, cool, genau. Okay. Und dann kommen die Bananenkerzen, die müssen dann so, also das wird auch gealatre Dingskreise und dann wird das so ausgewedelt. Das darf man nie auspusten, sondern man muss immer alles Feuermäßiges in Ritualen muss man immer auswedeln, weil da, sonst kannst du auch direkt drauf spucken, so von der Bedeutung her. Und zum Schluss kommt der Blumenteller. Der wird aber von nicht verheirateten Frauen gekreist und danach kriegst du eine Blumendusche wieder. Also die Blüten werden genommen und dann kriegst du die auf deinen Kopf geworfen und dann Foto. Warum macht man das?
Also erstmal zu den Bananenkerzen, das macht man halt auch wieder gegen das böse Auge. Und da sollen halt alles, was, und wenn du bis jetzt von jemandem was Böses gehört hast oder wenn jemand dir was Böses gewünscht hat, dann wird das durch diese Bananenkerze halt weggemacht.
Ja.
Und die Blumen werden halt gemacht. Blumen benutzt man im Allgemeinen, im Tamilischen eigentlich auch diese Malil, also diese Girlanden benutzt man auch, um einfach gute Gerüche
an dir zu haften zu lassen.
Genau, das ist, ja genau, und deshalb wird das halt auch mit den Blumen, mit der Blumendusche auch am Ende nochmal gemacht, weil du stehst ja den ganzen Tag vorne und in Ölam ist es ja auch sehr heiß eigentlich und um das halt so ein bisschen wegzumachen.
Aber es ist ja auch, also bei der Hochzeit zum Beispiel werden ja auch während der Zeremonie Blumen auf den Kopf geworfen, das ist ja auch dann so Beglückwünschen, blüht,
genau.
Be nice, have it nice
genau.
For you und
da
so.
Da wird ja aber auch nochmal Reis geworfen mit Blumen zusammen.
Stimmt.
Ja.
Aua. Klingt irgendwie schmerzhaft. Aber okay.
Aber macht man ja auch im Deutschen.
Mit dem Ende?
Ja.
Wenn diese Alatre-Geschichte vorbei ist, kommen dann deine Eltern mit so einer richtig fetten, offenen Blumenkette gelande. Die kriegst du dann um deinen Hals. Und deine Mutter nimmt dir Niranali aus der Hand. Endlich, weil das Ding ist richtig schwer. Und du holst dir wieder Asirvadam. Also gehst auf die Knie und einmal Füße berühren und so. Genau.
Die Mama nimmt das halt ab, weil das Nelle dann eigentlich im ersten Jahr, nachdem das Mädchen halt ihre Periode bekommen hat, benutzt wird, um für die Reisplantage zu benutzen.
Also für die nächste Ernte quasi.
Für die nächste
ausgesät.
Ernte. Genau.
Ah, ja,
genau.
Okay.
Und deshalb nimmt sie das auch mit, weil man das in Deutschland nicht machen kann. Wird es halt jahrelang
im Familienschrein aufbewahrt.
Im Familienschrein aufbewahrt. Meine Mutter musste auch letztens darüber nachdenken. Ja, also ich habe alle drei Reis Töpfe noch hier.
Geil. Ja, und dann bekommst du in der Regel ein Goldgeschenk von deinen Eltern und es geht dann weiter mit Mama und Mami. Auch hier nochmal Asirvadam, Geschenk und dann werden Fotos gemacht. Warum müssen das Goldgeschenke sein?
Im Tamilischen oder im Hinduistischen ist Gold halt, wird Gold halt auch als was sehr Glücksbringendes und auch was sehr, irgendwie auch so was Heilsames gesehen. Wir haben ja auch in der Hochzeitszeremoniefolge darüber gelernt, dass Thali zum Beispiel aus Gold ist, weil es am Herzen ist und weil sich das auch beschützen soll. Und dasselbe gilt dann auch hier. Also Gold ist einfach, wird als beschützend, als heilsam und glücksbringend und als Anlage halt auch gesehen. Ne?
Ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, ich habe nämlich letztens gehört, dass früher Leute sich einfach so ein Stück Gold, also vor allem Männer, ein Stück Gold ins Ohr haben rein, also wie ein Ohrring, einfach so rein. Und das bleibt dann da. Und falls die Person stirbt, kann man dieses Stück Gold quasi nehmen, damit die Familie noch weiter versorgt wird.
Im Tamilischen hat man das?
Nein, nein, das habe ich von einem Deutschen gehört.
Ah, okay.
Und dann dachte ich, wenn du von deinen Eltern und von Mama und Mami, was ja deine zukünftigen Schwiegereltern gegebenenfalls sind, Gold bekommst, das bleibt ja dann in der Familie für die. Und man muss ja auch Mitgift später geben. Und dann hat das Kind schon eigentlich ein bisschen was mitgeben kann. Und dann dachte ich, so ist das auch.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Interesting. Jedenfalls ist hiermit die offizielle Zeremonie dann beendet.
Ja, danach wechselt man 100-mal noch sein Outfit, dann werden noch Fotos von dir gemacht, weil du ja nicht schon genug Fotos hast und dann kommen noch alle Gäste, stellen sich hin und geben dir auch noch Geld oder Schmuck oder Geschenke, aber meistens Geld oder Schmuck.
Meistens ein Umschlag, wo nichts draufsteht.
Ja, genau. Vielleicht
oder
der
maximal
Name.
Der Name der Familie, die dir das gibt.
Ja, genau. Und dann kriegst du denselben, nee, dann musst du denselben Umschlag wahrscheinlich nochmal wiedergeben. Es gibt auch Leute, die den Umschlag tatsächlich behalten und das einfach für die nächste Feier dann geben.
Es?
Ja.
Also ich weiß, dass Leute Buch führen darüber,
ja,
wer wie viel gegeben hat.
Das
aber
auch.
Nicht das Original, der gleiche
ja,
Umschlag benutzt wird. Okay. Wie war für dich diese ganze Outfit-Wechselgeschichte und Fotogeschichte und Fotoshooting-Geschichte?
Ich muss, also ich weiß nicht, ob ich schon als Kind gerne im Mittelpunkt stand. Aber ich muss sagen, ich habe ja zwei Geschwister und bei uns war das halt nicht so, dass wir jedes Mal neue tamilische Klamotten bekommen haben. Also wir haben häufig auch dieselben Klamotten häufig getragen, bis wir aus irgendwelchen Sachen rausgewachsen sind. Heißt jetzt nicht, dass ich nicht genug Outfits hatte, aber und ich glaube, an Samet Divide habe ich das sehr, sehr genossen, dass ich halt so drei Outfits bekommen habe, dass man sich um mich gekümmert hat, dass ich fertig gemacht wurde und dass man Fotos von mir gemacht hat, weil bis dahin hat man ja auch keine Fotos von mir gemacht und so. Und so dieses geschminkt werden, und ich durfte mich auch früher nicht schminken. Ich habe mich auch richtig hart mit meinem Vater immer gestritten. Ich durfte auch nie so viel Schmuck und sowas tragen. Also ich musste immer sehr, sehr schlichte Sachen und schlichten Schmuck und so tragen.
Und da bist du ja loaded mit Schmuck bis
ja,
zu den Ellbogen.
Ja. Und ich habe das, glaube ich, sehr, sehr, sehr genossen. Also, ja. Weil ich
cool.
So dieses Go hatte, dass mein Vater sich nicht da einmischen
einmal
konnte.
Einmal so alles rauslassen.
Und seitdem hat mein Vater sich auch nie wieder in meinen Schminksachen und so eingemischt, weil er hat das ja organisiert, in Anführungsstrichen.
Zahmti wurde dann.
Ja,
ah, ja,
genau.
Okay. Und dann kann der nicht mehr sagen, ach so, dafür geht's, aber danach nicht mehr.
Genau.
Ja, geil.
Ja.
Nee, ich fand's alles furchtbar. Für mich war das so, bei uns war Schminke auch gar nicht, ne? Ich hatte nur so den dünnsten Eyeliner-Strich, den man haben kann. So wenig rosa Lidschatten, wie es nur geht. Und das war's.
mein Vater fand das halt so, ja, wieso muss man sich so auftakeln und sich so präsentieren?
Meiner ist da auch so. Aber der hat das durchgezogen, weil meine Mutter wusste, die streiten sonst später.
Boah, krass. Ja, also ich hatte danach freie Fahrt und das hat richtig. Und seitdem durften ja auch dann meine Geschwister hatten eh durch mich dann immer frei. Aber vielleicht war es bei euch ja auch so, dass ihr euch nicht schminken durftet und so.
Und was ich halt auch immer ganz unangenehm fand, weiß ich noch, also ich war nie so close mit meinen Eltern, dass wir so touchy-feely waren. Und dann musst du aber so touchy-feely-Fotos machen. Ach, vor allem auch mit meiner Schwester. Mit meiner Schwester habe ich mich immer nur gezofft. Und dann musst du so touchy-feely-Fotos mit deiner Schwester machen. Und dann wirst du mit Photoshop auf so eine Schaukel gesetzt oder auf so eine Bank zusammengesetzt und denkst dir so, what the fuck?
Ich glaube, das alles fand ich gar nicht so schlimm.
Ja, aber du bist ja auch cool mit deinen Schwestern früher gewesen, so, ne? So, das hatte ich halt nicht. Und ich weiß auch, wir hatten nicht genug Zeit und deswegen hatte ich so einen richtigen Struwwelpeter-Frisur am Ende und dachte so, wofür machen wir jetzt diese Kackfotos und geben dafür kack viel Geld aus, wenn ich am Ende eh scheiße aussehe, dann gib mir das Geld doch für meinen Führerschein oder so.
Ich finde es richtig krass, dass man professionelle Fotografen dafür holt, dass man professionelle Videografen dafür holt, dass man so viel Geld da reinsteckt. Also früher war das ja, glaube ich, noch ein bisschen weniger. Und jetzt ist das ja noch viel, viel teurer geworden, weil dieses Business einfach so boomt. Mhm. Also allgemein Fotografie und Videografie in der Hochzeitsbranche. Und das überträgt sich dann auch auf Pubertätszeremonie. Und das ist so unfassbar viel Geld dafür, dass dieses Album später einfach verstaubt und in der Ecke liegt.
Ja.
Also ich habe es mir, glaube ich, 3-mal in meinem Leben bis jetzt angeguckt. Jetzt nochmal vor kurzem für den Frau-TV-Beitrag habe ich mir das nochmal angeguckt und das war's.
Ja, also ich habe das Ding auch seit ich, glaube ich, 15 oder 16 war, nicht mehr gesehen, weil bis dahin war noch so diese Zeit, wo Leute zu dir nach Hause gekommen sind und dann zeigt man denen das und in dem Zuge siehst du das auch, aber selber nie aufgemacht, weil ich erinnere mich nämlich auch noch, dass selbst meine Mutter da noch meinte so, ja, guck mal, Schmuck ist zu eng und sowas, so von wegen. Und dann macht es auch keinen Spaß, sich das anzugucken, wenn man dann nicht mal da drauf guckt und sagt, oh, guck mal, wie schön du da aussahst oder sowas, ne? Deswegen ist das so voll, also ich finde das, auch wenn ich so überlege, in unserem Haushalt gab es eine Samuti wurde und fast exakt 3 Jahre später eine nächste. Und da war schon ein Unterschied von 2.500 Euro mehr, die bezahlt werden mussten, weil einfach Sachen schon gestiegen, also Preise einfach gestiegen sind. Und wir haben ja auch die Umfrage bei Insta gemacht und gesagt, wisst ihr, wie viel dafür ausgegeben wurde? Und da sind teilweise fielen da Sachen wie 12.000, 15.000 Euro.
Ich glaube, das Höchste war tatsächlich 30.000.
Ja, 30.000 Euro. Das ist eine Anlage für meine eigene Wohnung, Digga. Ja.
Und das ist ja ein Geld, was man zu zweit bei einer Hochzeit zum Beispiel heutzutage ausgeben würde, könnte.
Wenn man gechillt
machen möchte, zu zweit. Und wir reden darüber, dass unsere Eltern, die keine krassen Jobs hatten, weil sie keine Ingenieure und Ärztinnen und keine Ahnung was sind,
irgendwie dieses Geld zusammenkratzen. Weißt du, warum wir alle in Armut leben? Weil die Geld für diese Party zusammenkratzen, heimlich.
Ja, aber nicht nur für Samet-Debüte, sondern ja auch für andere Partys. Also wenn das Kind 18 wird, wenn das Kind 1 wird, wenn das Kind heiratet. Also es sind unfassbar viele Schulden, die unsere Eltern für uns. Und deshalb ist auch diese Angst, wenn man ein Mädchen hat, glaube ich, da, weil man Goldschmuck machen schenken muss, weil man Samet-Debüte machen muss. Das sind ja alles Kosten. Ich habe gar keinen Bock darauf.
Ja, yeah, ich verstehe es auch nicht. Und teilweise werden Samiti wurde ja auch so gefeiert, dass dann nicht nur die engste Familie eingeladen wird, was dann schon mal 100 bis 200 Leute sein kann, je nachdem, wie groß die Familie ist, sondern wir waren auch schon auf Samiti wurde, wo 1500 Leute waren. Und da ist dann die ganze Stadt oder die ganze Tamilschule plus Verwandte plus noch Leute aus anderen Städten da. Wofür?
Wir sind ja 3 Mädels zu Hause. Bei uns allen dreien waren nur enge Verwandte da und enge Freunde, überwiegend tatsächlich enge Freundinnen von meinen Eltern. Ich muss aber ehrlich sagen, es ist ja ein Anlass, um sich zu treffen.
Genau, und das sind unsere Anlässe, um sich zu treffen, weil wir in der Diaspora leben.
Unsere Eltern brauchen auch einfach einen Grund, um Geld auf einmal auszugeben, weil ein Ticket nach Kanada und Ticket nach Ülem sind halt Kosten, die können unsere Eltern eigentlich ja so mit ihrem Gehalt nicht tragen.
Nicht mal eben, ja, ja.
Und das müssen sie halt Jahre im Voraus eigentlich planen und das tun die, indem die denken, okay, wer könnte jetzt heiraten, wer könnte Samet die Würde feiern? Und wer könnte sterben? Und dafür sparen wir schon mal Geld. Oder wir gucken schon mal, wann es am besten wäre, dass halt, dass halt etwas gefeiert wird. Viele Samet-Dibude und Hochzeiten werden ja auch in den Sommerferien einfach gelegt, damit Leute halt von überall herkommen können. Und eigentlich ist das was so Schönes, dass man die Zeit und das Geld findet, um für jemanden extra herzufliegen, um das auch als Familienurlaub quasi zu nutzen. Auch wenn man nur zu Hause hängt. Aber ich kann verstehen, weil wenn ich meine Freunde im Ausland besuchen würde, dann will ich auch kein Sightseeing machen. Dann will ich auch mit denen mich hinsetzen und mit denen reden. Und ich glaube, dafür hatten wir früher so wenig Verständnis. Und es tut mir manchmal so leid, dass wir so wenig Verständnis für unsere Eltern hatten, weil die ja schon für die Urlaube, die sie bei Verwandten gemacht haben, so viel aufgebracht haben.
Die haben so viel zurückgelegt und nur the bare minimum teilweise für uns dann ausgegeben, dass es uns nicht schlecht geht und die gleichzeitig einen guten Puffer aufbauen können, um eben für Hochzeit, für Beerdigung und Samet-Dibude halt fliegen zu können.
Ja, oder auch selbst veranstalten zu können, weil das kostet ja auch nochmal Geld. Das ist jetzt die eine Seite, dass man Puffer anlegt, die andere Seite ist ja, dass man Schulden macht.
Ja, es dass gab man, in der Umfrage haben ja auch Leute gesagt, dass dafür Kredite aufgenommen wurden.
Ja, Kredite bei der Bank ist eine Sache, aber was die bei Personen, also bei Privatpersonen Zinsen für gegen Zinsen Geld leihen, ist nochmal eine andere Nummer, weil im Tamilischen ist das so, du bezahlst die ganze Zeit nur deine Zinsen, bis du den ganzen Betrag zusammen hast. Das heißt, wenn ich mir von dir 10.000 Euro ausleihe, dann zahle ich dir jeden Monat irgendwie 2% Zinsen. Von 10.000 Euro 2% sind 200 Euro. Das heißt, ich bezahle jeden Monat nur die 200 Euro und das wird nicht von den 10.000 abgezogen, sondern das sind nur die Zinsen, die ich monatlich bei dir zahle, bis ich die 10.000 Euro zusammen habe. Wie soll es funktionieren?
I massively condone this kind of money transfer among friends, in Anführungsstrichen.
Ja, aber andererseits ist das auch so, dass es für viele, glaube ich, eine Geldanlage ist. Und das ist ja auch ein Community-Ding, ne? Das heißt, wenn du weißt, dass du dir bei bestimmten Personen einfach Geld ausleihen kannst, ist ja auch ein Community-Ding.
Ich finde es trotzdem sehr schwierig. Anderes Thema, kann man bestimmt auch mal eine Folge zumachen. Jetzt haben wir viel so über dieses Organisatorische als Hamid, die wurde gesprochen. Was denkst du denn über die Rituale, die da gemacht werden? Von Kupatani zu Tanivakre, das ist ja dann das Blumenwasser. Dann Ayer haben wir schon ein bisschen angerissen. Und diese Alatre-Rituale. Ich finde zum Beispiel diese Alatre-Rituale echt schön. Ich finde das, also mit diesen einzelnen Bedeutungen, das finde ich cool.
Also ich finde es auch cool, weil das sind ja alles Sachen, das macht man ja, damit das Kind gesegnet wird, damit das Kind irgendwie geschützt ist und damit es wird ja Teil der Gesellschaft quasi. Es ist ja auch so ein bisschen wie so ein Übergangsritual. Ich finde es schon sehr schön, muss ich sagen. Was ich nicht so schön finde, ist halt, dass die Frau aus diesem gesellschaftlichen Leben bewusst ausgeschlossen wird. Und was ich auch nicht so gut finde, ist, dass ihr bestimmte Zugänge dann nicht offen sind. Also du darfst nicht in den Tempel, du darfst an bestimmte Feierlichkeiten nicht teilnehmen, du darfst nicht in die Küche. Das sind so Sachen, wo ich mir so denke, Alter, nur weil irgendeine, ich muss jetzt wirklich mal sagen, weil eine Religion es mir vorschreibt, dass ich als Frau das nicht machen soll. Wieso? Und das ist ja nicht so, dass Männer auch ausgeschlossen werden, sondern ich werde nur aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin, werde ich halt von der Gesellschaft bewusst ausgeschlossen. Und das jeden Monat. Also ich darf jeden Monat nicht in den Tempel. Ich muss mir jeden Monat überlegen, wann ich in den Tempel darf. Was ist das? Was ist das für eine Art von Glaube, der mich davon zurückhält, ein Teil der Gesellschaft zu sein, obwohl ich so viel für die Gesellschaft beitrage? Ja. Weil ich soll ja Kinder auf die Welt bringen und das ist ja das, wo es die Gesellschaft aufrecht erhält. Zudem auch dieses verheiratete Frau, die Kinder hat, wird halt bevorzugt bei irgendwelchen Ritualen. Wieso kann das nicht eine unverheiratete Freundin von mir machen, wenn sie für das Kind das Beste wünscht? Es geht doch darum, dass es dem Kind gut geht. Und zum Beispiel war das bei mir so, meine Mama und Mami, also mein Onkel ist zum Beispiel nicht für meinen Samet-Dibude hergeflogen. Und wir mussten an dem Morgen von meinem Vater den besten Freund anrufen und fragen, ob die Mama und Mami sein können. Und die haben keine Kinder. Für sie waren wir ganz lange die Kinder.
Ja, aber
und die
genau
haben die Rituale durchgeführt.
Ja,
und mein Vater hat, alle haben gesagt, wieso machst du das? Wieso nimmst du Menschen, die keine Kinder haben?
Ja, weil die dir was Gutes wollen.
Mein Vater hat gesagt, das ist mir doch egal. Und ich bewundere meine Eltern sehr dafür, dass sie in diesen Momenten auf die Gesellschaft geschissen haben, auf gut Deutsch. Und ich bin wirklich stolz auf die, dass sie dieses Gesellschaftliche einfach ignoriert haben in dem Moment. Weil wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann denke ich mir so, boah, ihr habt alles richtig gemacht, weil das sind die Menschen, die mir zu dem Zeitpunkt sehr wichtig waren und die mir das Beste gewünscht haben. Und die Frau hat geweint. weil sie gesagt hat, ich wurde so häufig aus diesen Ritualen oder von diesen Ritualen ausgeschlossen und ihr habt mir so eine Position gegeben, das ist eine Ehre für mich.
Ja,
und
verstehe ich.
Seitdem wurde sie auch häufiger zu Ritualen halt auch eingeladen und gerufen und explizit auch gerufen.
Das ist halt, also ich glaube, dass in unserer Kultur oder in unseren Communities viel vorzeigemäßig passieren muss, damit sich was verändert. Weil viel wird einfach so gemacht, weil es immer so gemacht wurde und daran wird sich nichts ändern, bis andere Leute es anders machen.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt stelle ich mal eine Frage. Wir haben ja jetzt so über Rituale gesprochen und wie wir das finden und Geld und sowas. Und dann ist die Frage, wie findest du das und findest du das zeitgemäß?
Ich finde es ganz schlimm, dass viele Kinder nicht gefragt werden, ob sie das überhaupt machen wollen, sondern es als gegeben gilt oder galt. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass heutzutage teilweise Eltern schon auch verstanden haben, okay, früher hat man es gemacht, um der Gesellschaft zu zeigen, dieses Kind ist gebärfähig, dieses Kind kann jetzt verheiratet werden, beziehungsweise dieses Kind wird bald verheiratet an XYZ. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder mit 13 oder 15 oder 8 heiraten und Kinder kriegen. Und wir leben auch nicht mehr so, dass wir den Leuten zeigen müssten, dass die heiraten müssen. Und viele wollen nicht heiraten. Viele sind not even straight und wollen gar keinen Mann und wollen gar keine Kinder. Das heißt, zeitgemäß ist das auf gar keinen Fall, die Feier so zu machen, wie sie ist. Auch halt so dieser Aspekt der Unreinheit. Ich meine, Leute, die einen fucking Uterus haben, erschaffen Leben. Und dafür es ist komplett unverhältnismäßig, wie mit der Periode umgegangen wird, wie unrein das gilt, wie wir auch, nachdem wir unsere Tage dann bekommen haben, also gerade so unsere Generation, ne, 90er und davor, auch komplett so den Kontakt zu Jungs dann nicht mehr haben durfte, obwohl man gute Freunde eigentlich vorher war zum Beispiel und auch so ganz unschuldig. So, ich weiß auch nicht, wo diese Angst herkommt, dass wir dann auf einmal alle irgendwie wie wild rumvögeln und mit irgendwelchen Typen abhauen oder Kinder kriegen oder sonst was. Das ist so total übertrieben, finde ich einfach. Aber grundsätzlich sozusagen, also ich finde dieser Brauch von Aladre, das hat für mich auch so eine symbolische Wirkung von, hier, ich überschütte dich mit Essen, ich überschütte dich mit was Gesundem, ich überschütte dich mit etwas, was das böse Auge fernhält und so. Das finde ich ja erstmal gut. Das kann man ja zu Hause alles im kleinen Rahmen machen. Ich kenne das von vielen katholischen Familien oder evangelischen, tamilischen Familien, die ziehen dann Hafsari an, machen zu Hause Mama, Papa, Tante, Onkel und dann vielleicht noch zwei Freunde und dann wird Aladre, Sari angezogen, Foto gemacht, einmal gezeigt, hallo, hat jetzt ihre Tage bekommen, ist jetzt erwachsen, fertig, aus. Mhm. Meinetwegen. Aber auch nur, wenn das Kind das will.
Ja, also ich finde den Aspekt, dass man gefragt wird, ob etwas gemacht werden soll und auch so mit Geburtstagsfeier und sowas, finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, weil wir ja dazu tendieren wollen, dass wir eine selbstbestimmte Gesellschaft werden und nicht mehr fremdbestimmt sind. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir sagen, dass das wir Samet, die würde nicht in dem Sinne schlecht reden wollen, indem wir sagen, macht es nicht, es ist scheiße, es ist doof. Wir wollen nur, dass es unter bestimmten Bedingungen einfach passiert, dass man sich bewusst ist, wie viel Geld man ausgibt, dass man sich bewusst ist, dass das wichtig ist, Konsens von allen Seiten zu fragen. Es kann ja auch sein, dass der Mutterbruder sagt, ich will es nicht machen und dann machst du was.
Ja.
Also ne, sowas. Und was auch noch wichtig ist, dass dieses Frau sein nicht mehr tabuisiert wird. Ich habe keine Lust mehr, dass jemand, irgendeine Enti mir sagt, du darfst das nicht. Nee, mach das nicht. Du darfst das nicht essen und deinem Kind kannst du das nicht geben. Dein Kind sollte das und das nicht machen. Dein Kind soll keinen Sport machen und ich will nicht, dass wir diese Entis werden.
Es ist ja auch Quatsch. Also man soll sich ja zum Beispiel auch, wenn man seine Periode hat, bewegen.
Ja.
Und ich bin mir sicher, dass im Yoga auch verankert ist, dass man sich bewegen soll.
Auf
und
jeden
es bestimmte Yoga-Flows dann gibt, die dann halt period-tauglich sind und so, gibt es ja. Das heißt, auch da siehst du ja wieder grundsätzlich, also die Idee, ne, es gibt ja auch sowas wie Debütantinnenbälle und Hau mich tot, ne, das gab es ja früher auch. Aber dieses in die Gesellschaft einführen brauchen wir nicht mehr, zum einen.
Mhm.
Weil das sind wir schon, wenn wir klein sind. So, wir sind da, fertig, aus. Und man sucht sich im Idealfall, wie man will. Oder man lässt sich suchen, aber man geht hin und sagt, hallo, jetzt ist Zeit, bitte mach mal.
Mhm.
Ich bin immer noch ein Fan davon, das im kleinen Rahmen zu machen. Und halt so, sobald jemand deinen Vorzunamen nicht weiß und nicht weiß, in welcher Klasse, wie alt du bist und was deine Lieblingsfarbe ist oder wenigstens sein Lieblingssport oder sowas, sollte diese Person halt, die hat keine Daseinsberechtigung bei so einer Feier für mich.
Ja, das auf jeden Fall, aber das kann ja sein, dass die Person wichtig für deine Eltern ist. Es geht ja immer darum, was deine Eltern als wichtig empfunden haben oder empfinden. Ich rede jetzt nicht davon, dass du dir das ganze Dorf einlädst,
ja, aber das
von Leuten, ja, die du nicht kennst. Und ich rede auch, also ich will auf jeden Fall nicht sagen, dass dieses Protzigfeiern, ich stimme dir in allen Punkten zu, was du gerade gesagt hast. Ich finde es auch wichtig, dass den Kindern irgendwie was zurückgelegt wird und Dings.
Ja gut, wenn das Kind sagt, ja, ich will Protz, dann wird es das ja auch zum Geburtstag kriegen, okay?
Ja, genau.
Ja, gut. Wenn man das Geld hat, soll man machen. Aber bitte, bitte macht keine Schulden, bitte.
Ja, keine Just Schulden.
Stupid.
Ja.
Just stupid.
Ja, keine Schulden.
Schlusswort, am Ende bleibt es beim Geld hängen.
Ja.
Current Obsession.
Ja, meine Current Obsession ist das Buch Radikale Zärtlichkeit von Shada Kurt. Dahinter fragt Shada nämlich heterosexuelle Beziehungen und heterosexuelle romantische Beziehungen. Und es geht auch viel darum, dass sie sich von dieser heterosexuellen monogamen Beziehungsmodell sich entfernt hat. Und es ist auch interessant, sie zieht auch sehr viel Aristoteles und Platon und all diese männlichen Figuren aus der Geschichte so ein bisschen ran und geht auch so ein bisschen an den Kapitalismus an den Kragen. Mhm. Ich muss es zwischendurch aber weglegen, weil ich mir Gedanken machen muss und so ein Gedankenprozess ist. Aber ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich damit beschäftigt, irgendwie, wie entfernt man sich von diesen Normen quasi.
Klingt cool. Klingt aber auch so, als hätte ich das schon gemacht.
Ja. Also ich habe das Buch auch gelesen und habe gedacht, ich habe mir schon mit 18 darüber Gedanken gemacht, dass monogame Beziehungen nicht bei jedem funktionieren können, weil sonst würde es nicht so viele Affären geben, sonst würde es nicht so viele Intrigen geben, was Liebesbeziehungen betrifft. Ja. Und du bist ja auch am meisten gefährdet dadurch, dass, du kannst ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du von einem Partner oder Partnerin halt ermordet wirst, ist ja viel höher als von einer fremden Person zum Beispiel. Und das kann ja nicht sein, dass, dass es aus dem Nichts kommt.
Crazy. Nee, eigentlich gar nicht crazy.
Was ist deine Current Obsession?
Da fragst du mich was. Ich glaube, das ist wirklich gerade so eine Zeit, da habe ich keine Obsessions. Aber ich war ja jetzt irgendwie über einen Monat krank und bin immer noch nicht wieder gesund. Deswegen bin ich nur so am Vegetieren. Ich habe nichts. Ausnahmsweise mal habe ich nichts. Und ehrlich gesagt, belasse ich es gerade auch dabei. Ich hoffe, nächstes Mal kommt was Cooles dann.
Dann wollen wir uns von euch verabschieden und sagen danke, dass ihr noch dabei seid und dass ihr uns zuhört. Und ich will mich nochmal bei einigen Leuten bedanken, weil wir waren ja bei dem Cannibal-Event und da sind super viele auf uns zugekommen. Und falls wir nicht angemessen reagiert haben oder mit euch nicht viel geredet haben, das lag nicht an euch, sondern wir sind auch meistens überfordert, dass es ZuhörerInnen gibt und dass wir immer überall so einen Wiedererkennungswert irgendwie haben.
Macht ihr auf jeden Fall den ersten Schritt, weil wir das ja gar nicht einordnen können. Bei mir ist es auch ganz oft so, ich bin dann nicht ganz sicher, so gucken die uns jetzt an, weil wir komisch sind oder gucken die uns jetzt an, weil sie überlegen, ob sie uns kennen. Deswegen sprecht uns auf jeden Fall an, dann gibt es keine Verwirrung und wir beißen nicht, wir sind super lieb. Vielen Dank für eure Geduld, dass ihr immer so lange auf unsere Folgen wartet, auch wenn die mit viel Verspätung mal kommen. Wer uns nur auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Co. hört, schaut auf jeden Fall mal bei Insta vorbei, acha.pülle. Und wer unsere Recherchen und unsere Arbeit unterstützen möchte, der kann auch mal bei PayPal vorbeigucken und ein paar Cents oder so dalassen. Das geht dann unserer Arbeit zugute und entlastet uns etwas in Sachen Produktion oder Reisekosten oder solchen Geschichten. Und folgt uns auf Insta für Lese-Content und auf TikTok für Cook-Content, für Video-Content und auf Insta für Video-Content. Und wir hören uns bald wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.